Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute: Leise bröckelt die Basis. Über die Zukunft der evangelischen Kirche in Deutschland macht sich gleich der Pfarrer und Blogger Christian Wolf Gedanken. Und von der Basis ziemlich weit hinauf gen Himmel, ein Besuch in Bhutan, wo angeblich das Glück wohnt. Die Spitze der evangelischen Kirche hat ein Zukunftspapier veröffentlicht, formuliert in 11 Leitsätzen. Wir haben darüber berichtet. In die Medien schaffte es vor allem die Idee, junge Erwachsene mit einem Kirchensteuerrabatt als zahlende Mitglieder zu halten. Aber in dem Papier geht es ums Ganze. Die Kirche habe an Relevanz verloren, heißt es. Sie sei in der Defensive und das nicht nur in der Corona-Krise. Man wolle wieder gehört werden, missionarisch sein, in die Gesellschaft wirken. Besonders strittig im innerevangelischen Diskurs sind die Punkte, die am langweiligsten klingen: Strukturen und Kirchenentwicklung. Das meint die Dreifaltigkeit aus Gemeinde, Pfarrhaus und Gottesdienst. Fluider und flexibler solle das kirchliche Leben werden, heißt es in dem Papier. Und das bedeutet auch, sich von dem, was weniger nachgefragt ist, zu trennen. Von Gemeinden, in denen sich seit Jahrzehnten immer dieselben treffen zum Beispiel, und von Gottesdiensten, die kaum Besucher haben. Christian Wolf, mein Gesprächspartner von heute, geht in seinem Blog mit diesem Papier hart ins Gericht. Christian Wolf war von 1992 bis 2014 Pfarrer der Leipziger Thomaskirche. Vorher arbeitete er in Mannheim. Er kennt also Ost und West, Diaspora und Volkskirche. Christian Wolf ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Wolf.
Ja, guten Morgen, Frau Florin.
Herr Wolf, bevor ich nach dem frage, was Sie grundlegend falsch finden, wo können Sie denn in diesem Papier zustimmen? Was finden Sie gut und richtig?
Ja, wichtig ist, dass wir uns der tiefen Krise der Kirche stellen und dass wir nicht einfach weitermachen, so wie bisher. Kann dieses Papier mit initiieren, dass eine breite Debatte stattfindet, die eigentlich schon hätte 2017 im Reformationsjubiläumsjahr stattfinden müssen. Aber damals hat man genau diese Fragen einfach übergangen, nicht beachtet. Das fällt der Kirche jetzt schwer auf die Füße.
Was wurde übergangen? Welche Debatte hätte geführt werden müssen?
Die Debatte darüber, wie wir unsere Kirche reformieren und von wo aus wir sie reformieren. Es ist vor allen Dingen ganz wichtig, dass wir im Blick behalten, dass von den Menschen, ob sie nun der Kirche angehören oder nicht, die Kirche wahrgenommen wird, vor allem wie sie vor Ort lebt, also in der jeweiligen Ortsgemeinde. Und das Problem ist, dass man jetzt auch durch dieses Papier diese Ortsgemeinde weiter ausdünnen, austrocknen, man könnte auch sagen, zerschlagen und zerstören will.
Aber an der Aussage, dass es Gemeinden gibt, in denen sich immer dieselben versammeln seit Jahrzehnten, was also sozusagen so etwas Klickenhaftes hat, die Aussage kann man ja nicht so einfach wegwischen. Das
also
gibt es doch und ist gar nicht so selten.
Können sich gar nicht schon rein biologisch immer dieselben treffen, sondern es ist die Möglichkeit in der Ortsgemeinde, dass sich Menschen dort treffen, die der Kirche angehören, und dass vor allen Dingen die Kirche vor Ort für die Menschen am Ort da ist. Und zwar völlig unabhängig davon, ob sie der Kirche angehören oder nicht. Die Kirchengemeinden vor Ort haben ja sozusagen drei Säulen. Ja, sie bieten einen Ort, um das Christsein zu leben. Sie bieten einen Ort, um den Glauben zu lernen, weiterzuentwickeln. Und sie bieten einen Ort, um diakonische soziale Verantwortung wahrzunehmen.
Sie sagten, der Mensch solle in den Mittelpunkt gestellt werden, und zwar in den Gemeinden. Ich habe nun noch nie ein Papier gelesen, und es steht ja auch nicht in diesem Papier, das den Menschen eben nicht in den Mittelpunkt stellt. Das schreibt, bei uns steht das Kirchenamt im Mittelpunkt. Also was ist neu an der Idee, auf die Menschen zu achten?
Da ist gar nichts neu, weil das der Grundauftrag ist, kirchlicher Arbeit. Aber leider gerät das Selbstverständliche oft aus dem Blickfeld oder verliert sich im Nebel des Selbstverständlichen. Und darum ist es wichtig, dass wir wieder in den Mittelpunkt rücken. Kirche geschieht dort, wo sich Menschen versammeln und dann, wenn Sie so wollen, das Doppelgebot der Liebe leben, also Gott die Ehre geben und für den Nächsten da sein. Und das wird sich am besten dort organisieren und leben lassen, wo auch übersichtliche Strukturen da sind. Das Problematische der Entwicklung der Kirche in Deutschland in den letzten Jahren ist, dass sie sich immer mehr in Strukturen verliert, in Strukturen, will ich sagen, der Selbstbeschäftigung, dass die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hauptsächlich damit beschäftigt sind, sich zu organisieren und die Zeit schlicht und einfach fehlt dafür, die eigentliche Arbeit zu tun. Und das wäre jetzt eigentlich die Aufgabe, die Bedingungen dafür zu schaffen, wie wir Menschen Nähe der kirchlichen Arbeit vor Ort organisieren können und auch leben können. Und dazu sagt dieses Papier gar nichts, außer ein paar wolkige Wortfindungen. Und das ist eigentlich das Bedauerliche, dass dort praktisch das normale Leben ja ersetzt wird durch Begriffe wie virtuelle Räume schaffen, christliche Sozialisationsräume schaffen, Resonanzräume des Evangeliums schaffen. Das ist völlig nebulös, was gemeint ist, anstatt deutlich zu sagen, wir versuchen vor Ort solche Strukturen in den Kirchgemeinden zu schaffen, in denen wir größtmögliche Menschennähe erzeugen und vor allen Dingen auch dafür Sorge tragen, dass die Grundlagen des Glaubens auch von Generation zu Generation weitergegeben werden können.
Nur heißt es an einer Stelle in den Leitsätzen, Zitat, dabei können die traditionell stärkeren und wohlhabenderen evangelischen Kirchen im ehemaligen Westdeutschland von den Kirchen in Ostdeutschland lernen. Kleinere Versammlungen an einer Stelle, ja, sowas zum Beispiel, eine Art, ja, Haus, Kirche, Bibelkreise und so weiter. Das müsste Sie doch eigentlich freuen, denn Sie haben ja nun viel Erfahrung im Osten Deutschlands gesammelt mit einer Diaspora-Situation.
Ja, natürlich. Und gerade deswegen argumentiere ich ja auch so, wie ich das bisher hier versucht habe darzulegen. Es geht doch darum, dass wir in der Fläche bleiben, dass die Menschen, ob Kirchenmitglieder oder Nicht-Kirchenmitglieder, wissen, wo sie den Ansprechpartner Kirche finden können. Und die Kirche, gerade auch in Ostdeutschland, hat ja in den vergangenen 30 Jahren einen kapitalen Fehler gemacht, nämlich genau dasselbe zu vollziehen wie in anderen Bereichen, ob es die Sparkasse ist, die vor Ort weggegangen ist, ob es die Bürgerbüros sind, die nicht mehr vorhanden sind in den Ortschaften, nämlich die Ausdünnung der Infrastruktur des ländlichen Raumes. Stattdessen muss doch Kirche mit dafür sorgen, wir als Kirche sind für euch Menschen da und ansprechbar, und zwar auch personal ansprechbar. Das sollte im Blick sein. Und wenn das nicht mehr im Blick ist, dürfen wir uns doch nicht mehr wundern darüber, dass Menschen sagen, na, wenn ich 5-mal anrufen muss und 3-mal mit dem Beantworter spreche, dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Was soll ich da noch in der Kirche? Das sind ja ganz konkrete Dinge, die sich ja vollziehen. Es ist eigentlich so banal, weil sich die Menschen gegenüber Kirche genauso verhalten wie gegenüber allem anderen.
Aber Sie sind ja auch schon,
ja, im ländlichen Raum
passiert. Aber Sie sind ja auch schon viele Jahrzehnte dabei. Sie sind ja, ja, evangelische Kirche. Ist es nicht ein bisschen einfach, alles auf die Spitze der EKD abzuladen?
Nein.
Und sagen, an der Basis läuft es eigentlich ganz gut, wenn die Hierarchen nicht so falsch entscheiden würden, dann liefe es viel besser?
Ich habe mit keinem Wort gesagt, dass es an der Basis gut läuft, sondern ich habe gesagt, wie es meines Erachtens laufen sollte und wie Kirchgemeinden und Kirchenleitungen zusammenwirken sollten, um genau einen besseren Zustand zu erreichen. Es geht ja auch nicht nur um Strukturen. Es geht ja darum, dass wir insgesamt unsere Arbeit verbessern müssen. Natürlich auch die Kirchgemeinde vor Ort, die kirchgemeindliche Arbeit, natürlich auch den Gottesdienst. Aber wir sollten mal im Blick behalten, dass nichts, auch im digitalen Zeitalter, nichts über die personale Begegnung geht. Das ist das große Pfund, was die Kirche noch hat. Sie muss es aber auch benutzen und sie muss diesen Schatz immer wieder heben.
Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Ostern für Sie eine schlimme Erfahrung war. Dieses Jahr Ostern, Corona-bedingt, ohne Gottesdienste. Jetzt blicken wir mal ein paar Monate in die Zukunft. Wie stellen Sie sich Weihnachten vor?
Ja, wir müssen jetzt darüber reden in den Kirchgemeinden, wie wir unter den absehbaren Bedingungen die Advents- und Weihnachtszeit gestalten. Und ich finde, dass da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich will nur eine andeuten, auch aufgrund von sehr positiven Erfahrungen in einzelnen Kirchgemeinden, die auch in der Osterzeit sehr kreativ tätig waren. Ich denke, es ist wichtig, dass wir in der Adventszeit auf jeden Fall die direkte Ansprache über Kurrendeblasen, Kurrende singen, unter freiem Himmel die Weihnachtsbotschaft weitergeben, dass wir dadurch auch Menschen erreichen, indem wir im wahrsten Sinne des Wortes auf die Straße gehen, aber auch damit Präsenz zeigen und uns ansprechbar machen. Das gilt sowohl für das gottesdienstliche Leben wie auch für das diakonische Handeln der Kirche vor Ort. Denn eins ist ganz klar, die Ortsgemeinde ist ja deswegen auch so wichtig, weil sie als Motor, Motivator, Moderator mitwirken soll am dörflichen oder städtischen Leben.
Ja, vielen Dank. Kirche soll auf die Straße gehen. Das sagt Christian Wolf, ehemaliger Pfarrer in Leipzig, Blogger und Kirchenberater. Danke für das Gespräch.
Bitte schön.
Königreich Bhutan im Himalaya ist Glück Staatsziel und der Buddhismus Staatsreligion. Die Wirtschaft funktioniert nach dem Subsistenzprinzip, das heißt, produziert wird nur für den Bedarf. Wenn es genug ist, ist es eben genug. Gemessen an den üblichen Wachstumsmaßstäben zählt das Land zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Der eigene Maßstab ist aber nicht das Bruttosozialprodukt, es zählt das Bruttonationalglück. Michael Marek und Anja Steinbuch haben das Königreich vor der Pandemie besucht und das Glück herausgefordert.
Der Weg hinauf zur Erleuchtung ist steil und steinig. Das Atmen fällt schwer. In über 3000 Metern Höhe sitzt es wie ein Adlerhorst auf einem engen Felsvorsprung. Taktsang, das Tigernest, das berühmteste Kloster Bhutans, wie der Lehrer und Übersetzer Sonam Lodei erklärt.
This is the most important temple for Buddhists.
Dies ist der wichtigste Tempel für Buddhisten, gesegnet von Guru Rinpoche. Einmal im Leben müssen wir Buddhisten den Tempel besuchen.
Where we Buddhists must visit at this once in a lifetime.
Viele Mythen und Legenden ranken sich um das Himmelskloster. Guru Rinpoche, der den Buddhismus nach Bhutan brachte, habe hier nicht nur den Drachen gezähmt, der in diesem Felsen wohnte. Seine Reinkarnation soll auch im 17. Jahrhundert hierher zurückgekehrt sein und das heutige Kloster in die Felswand gebaut haben. Tief verwurzelt in der bhutanischen Gesellschaft ist der Buddhismus. Im ganzen Himalaya-Königreich begegnet man Tempeln und Schreien, die Dämonen besänftigen und den Reisenden Schutz gewähren sollen. 10% der Einwohner im Land des Feuerdrachens sind Mönche. Wie viele Bhutaner war auch Sonam Lodei auf einer Klosterschule. Betritt er einen Tempel, kniet er auf dem Boden nieder, senkt dreimal Stirn und Brust symbolisch vor Buddha.
That's a mantra to invoke God of compassion, Buddha compassion.
Das ist ein Mantra, um den Gott des Mitgefühls anzusprechen. Auf Sanskrit heißt er Avalokiteshvara. Wir singen dieses Mantra, um ihn zu ehren. Wer dieses Mantra mehrmals täglich wiederholt, dessen Leben wird von Erfolg gesegnet sein. Hindernisse werden aus dem Weg geräumt.
You will not have any obstacles in between, because this will clear the path, what you're aiming, okay?
Sonntags im Zentrum von Thimphu, der Hauptstadt Bhutans. Neben dem städtischen Freilichtmuseum steht der National Memorial Chorten, ein weißgetünchter Tempel mit goldenem Turm. Im dazugehörigen Park haben sich vor allem alte Leute im Schatten großer Gebetsmühlen niedergelassen.
You know, this is a Buddhist culture and Bhutanese culture, our culture. So when our parents get old.
Das gehört zum Buddhismus und zu unserer Kultur. Wenn unsere Eltern in Rente gehen, egal ob sie Bauer oder Beamter waren, dann packen sie sich eine Mahlzeit ein und gehen zur nächstgelegenen Stupa oder zu einem Kloster. Dort drehen sie die Gebetsmühlen. Durch die Bewegung werden ihre Gebete vervielfältigt. Und das macht sie glücklich.
So it multiplies the prayer, brings the inner happiness.
Während die ältere Generation traditionell das Glück vermehrt, brechen viele jüngere Bhutaner mit den religiösen Vorgaben. Wer in Thimphu zwischen Wochenmarkt und dem zentralen Platz des Uhrenturms vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie schlenderte, konnte Teenager im gleichen Alter wie die Mönche in Jeans auf Mopeds und mit Handys erleben. Aus Plattenläden schallte Popmusik, Jungen und Mädchen flirteten miteinander, es gibt Internetcafés, Paare saßen im Teehaus. Der Vajrayana-Buddhismus ist in Bhutan Staatsreligion. Diese ansonsten nur in Tibet, in Teilen Nepals und in China praktizierte Lehre wird auch Lamaismus genannt und soll Gläubige mit Hilfe von Meditation und Mantra singen zur Erleuchtung bringen.
What makes it special? Well, maybe the swiftness of the path.
Shinka Lama leitet ein Kloster in Zentralbhutan und vertritt seine buddhistische Schule in einer Regierungskommission.
You can drive, you can fly, you can glide, do what you want.
Was so besonders am Vajrayana-Buddhismus ist? Wahrscheinlich die Geschwindigkeit. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um dasselbe Ziel zu erreichen. Fahren, fliegen, gleiten, was immer Sie wollen. Sie gelangen zum selben Ziel, aber viel schneller. Wir glauben, dass Vajrayana uns schneller ans Ziel bringt. Allerdings ist das mit Risiken verbunden. Wer einen Autounfall hat, verursacht vielleicht 2 Verletzte. Wenn ein Flugzeug abstürzt, verlieren auf einen Schlag bis zu 400 Menschen ihr Leben.
Fast wäre der 55-jährige Geistliche zu spät gekommen. Doch der buddhistische Würdenträger mit seinem tiefroten Mönchsgewand zeigt keine Spur von Stress, als er durch die Räume einer in Thimphu ansässigen Stiftung führt. In einem großen Gebets- und Meditationsraum ist ein kleiner Altar mit Buddhas, Gebetsmühlen und bunten Mandalas aufgebaut. Auf dem Boden sind Meditationsmatten ausgelegt. Es ist stickig und heiß.
Because sometimes Vajrayana is thought to be exotic.
Der Vajrayana-Buddhismus gilt als exotisch. Und manche denken, ich will mich nicht hinten anstellen, ich will ganz hoch hinaus und springen dann von einer Klippe und fallen und sterben. Das ist natürlich ein Scherz.
That's a joke.
Auch Shinka Lama muss stets erreichbar sein. Als Lama, Stiftungsvorsitzender und Kommissionsmitglied ist er auch auf das Internet angewiesen. Shinka Lama sieht in der Digitalisierung und der Verbreitung westlicher Wertvorstellungen keine großen Gefahren für die Menschen in Bhutan. Ein Dorn im Auge ist ihm die Vermarktung religiöser Feste, wie zum Beispiel die alljährlichen Maskentänze in den Klosterburgen. Deshalb scheut er sich auch nicht, seine Dorfgemeinschaft durch eine Notlüge zu schützen.
For example, in my village we have a week-long Puja, that's been started from.
In meinem Dorf feiern wir seit 12 Generationen eine Woche lang eine Puja. Ich werde regelmäßig gefragt, ob ich nicht für die Touristen im Winter das genaue Datum unseres religiösen Festes mitteilen könnte, als Reiseziel. Dann sage ich meist, ich wüsste es nicht so genau. Damit nicht zu viele kommen und unser kleines Dorf total überfüllt ist, das möchte ich auf keinen Fall.
A village of 40 households can be easily flooded, and I don't look forward to that.
Bhutan gehört laut den Vereinten Nationen zu den Least Developed Countries, also zu den Ländern in der Welt, die am wenigsten entwickelt sind. Bhutan hat praktisch gar keine Industrie. 40% der Menschen leben noch von der Produktion und dem Anbau landwirtschaftlicher Produkte, in erster Linie für den Eigenbedarf. Karma Punso ist Historiker und kennt die Geschichte seines Landes wie kein anderer.
Im Westen sieht man Bhutan als Shangri-La, als das glücklichste Land der Welt. Aber das ist nicht der Fall. Natürlich, wir Bhutaner streben danach, glücklich zu sein, haben Glück auf die Entwicklungsagenda gesetzt. Aber 8-10% aller Bhutaner leben in bitterer Armut. Wenn man nicht genug Brot zu essen hat, wenn man über kein sauberes Wasser zum Trinken verfügt, kann man nicht wirklich sagen, diese Menschen sind glücklich. Natürlich gibt es Bhutaner, die sich trotzdem glücklich fühlen. Aber Menschen brauchen Mindestvoraussetzungen für ein glückliches Leben. Und als Drittweltland kämpft Bhutan mit diesen Bedingungen.
Zugleich gilt das Königreich Bhutan als Land des Glücks, weil hier das Bruttonationalglück und nicht nur das Bruttosozialprodukt gemessen wird. Denn das Recht auf Glück ist in Bhutan per Gesetz Ziel allen staatlichen Handelns und in der Verfassung verankert. 2008 wurde aus einer absolutistischen Monarchie eine konstitutionelle. Es gibt Schulbildung für alle Bürger und eine funktionierende medizinische Versorgung, wenngleich auf niedrigem Niveau. Nach den Umfragen sind die allermeisten Bhutaner zufrieden mit ihrem Leben, auch wegen der buddhistischen Religion, nach der das Leben leidhaft ist und man sich nicht nur um die materiellen Dinge kümmern sollte, sondern mehr um sein geistiges Wohlbefinden. So wie im Kloster Taksang, wo die Mönche ihre Mantras rezitieren.
So how he came? It was so miracle. Extraordinary form he created to come here.
Hier soll einmal alles begonnen haben, erklärt Sonam Lodei, als im 8. Jahrhundert Padmasambhava den Buddhismus ins Königreich der 8000er brachte. Guru Rinpoche, edler Guru, nennen die Bhutaner ihren Schutzpatron ehrfürchtig. Dieser allgegenwärtige Naturglaube und die religiöse Hingabe wirken auf viele westliche Besucher wie ein spiritueller Befreiungsschlag. Doch wegen der Corona-Pandemie lässt die Regierung derzeit keine Ausländer mehr ins Land einreisen.
Das Glück ist unerreichbar, jedenfalls von außen. Michael Marek und Anja Steinbuch über den Buddhismus in Bhutan. Hier im Deutschlandfunk folgen jetzt die 10-Uhr-Nachrichten und anschließend diskutiert meine Kollegin Sandra Schulz mit ihren Gästen über die aktuelle Corona-Lage. Was tun angesichts der steigenden Infektionszahlen, fragt sie in der Sendung Kontrovers. Mein Name ist Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.